Also möchte ich euch alle herzlich begrüßen, dass ihr heute Abend kommt, um auf das Wort Gottes zu hören. Aus dem Hesekiel, vielleicht mit dem bekanntesten Vers, das ist dann der Vers 6 und 27, da kommen wir nachher dazu. Ich möchte auch alle die begrüßen, die vielleicht heute nicht da sein können und das später in irgendeiner Form anhören. Ich würde sagen, wir beten gleich zu Anfang. Lieber Vater, hab du Dank, dass wir heute Abend zusammenkommen dürfen und mehr von dir erfahren dürfen. Hab du Dank für die Gemeinschaft. Hab du Dank, dass du uns ein neues Herz schenken willst. Lieber Vater, sei du auch bei all unseren Geschwistern jetzt, denen es nicht so gut geht, die vielleicht krank sind. So schenk du ihnen doch Friede und soweit du es möglich machst, auch Gesundheit. Segne den Abend, segne du uns mit deinem Wort. Amen. Ich lese den Bibeltext aus dem Hesekiel. Es sind einige Verse. Meldet euch dazwischen, wenn es zu lang wird. Ich werde es trotzdem ganz durchlesen. Die Erneuerung Israel durch Gottes Geist. Und des Herrn Wort geschah zu mir. Du Menschenkind, als das Haus Israel in seinem Lande wohnte und es unrein machte mit seinem Wandel und Tun, dass ihr Wandel vor mir war wie die Unreinheit einer Frau, wenn sie ihre Tage hat, da schüttete ich meinen Grimm über sie aus um des Blutes willen, das sie im Lande vergossen und weil sie es unrein gemacht hatten durch ihre Götzen. Und ich zerstreute sie unter die Heiden und versprengte sie in die Länder und richtete sie nach ihrem Wandel und Tun. So kamen sie zu den Heiden, aber wohin sie kamen, entheiligten sie meinen heiligen Namen, weil man von ihnen sagte, sie sind des Herrn Volk und haben doch aus ihrem Land fortziehen müssen. Da tat es mir leid um meinen heiligen Namen, den das Haus Israel entheiligte unter den Heiden, wohin sie auch kamen. Darum sollst du zum Hause Israel sagen, so spricht Gott der Herr, ich tue es nicht um euretwillen, ihr vom Hause Israel, sondern um meines heiligen Namens willen, den ihr entheiligt habt unter den Heiden, wohin ihr auch gekommen seid. Denn ich will meinen großen Namen, der vor den Heiden entheiligt ist, den ihr unter ihnen entheiligt habt, wieder heilig machen. Und die Heiden sollen erfahren, dass ich der Herr bin, spricht Gott der Herr, wenn ich vor ihren Augen an euch zeige, dass ich heilig bin. Denn ich will euch aus den Heiden herausholen und euch aus allen Ländern sammeln und wieder in euer Land bringen. Und ich will reines Wasser über euch springen, dass ihr rein werdet. Von aller Unreinheit und von allen euren Götzen will ich euch reinigen. Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Und ihr sollt wohnen im Lande, das ich euren Vätern gegeben habe, und sollt mein Volk sein, und ich will euer Gott sein. Ich will euch von all eurer Unreinheit erlösen, und will das Korn rufen, und will es mehren, und will keine Hungersnot über euch kommen lassen. Ich will die Früchte auf den Bäumen und den Ertrag auf dem Felde mehren, dass euch die Heiden nicht mehr verspotten, weil ihr hungern müsst. Dann werdet ihr an euren bösen Wandel denken und an euer Tun, das nicht gut war, und werdet euch selbst zuwider sein, um eurer Sünde und eures Götzendienstes willen. Nicht um euretwillen tue ich das, spricht Gott der Herr, das sollt ihr wissen, sondern ihr werdet euch schämen müssen und schamrot werden, ihr vom Hause Israel, über euren Wandel. Ein langer Text mit vielen Worten. Der Jürgen wird uns nachher einiges dazu sagen, denke ich. Ich werde eine Kleinigkeit nur anmerken, einen Gedanke einbringen. vielleicht, um das noch zu verdeutlichen. Ich weiß nicht, wer von euch das Märchen kennt, vom Wilhelm Hauff, das kalte Herz. Wem ist das ein Begriff? Ah, wunderbar. Kennen die meisten? Gut. Und da wird es vielleicht vor Augen geführt, was passiert. Was bedeutet es, ein steinernes Herz, ein fleischernes Herz? Der Peter, das ist ein junger Köhler, einen Beruf, den gibt es heute nicht mehr so in der Art, vielleicht noch in Bayersbronn, ein Schauköhler. Der lebt im Schwarzwald und hat ein ärmliches, armseliges Leben. Er ist dessen auch leid und er fühlt sich verachtet, minderwertig. Er verdient fast nichts damit und es ist eine dreckige und schwere Arbeit. So lässt er sich schließlich verführen, dem mächtigen teuflischen Waldgeist, der Holländer Michel genannt, sein Herz zu geben. Er bekommt stattdessen ein steinernes Herz. Und von nun an scheint es auch in seinem Leben wirklich aufwärts zu gehen. Er wird reich, heiratet eine schöne junge Frau und lässt es sich gut gehen. Nur so richtig gut geht es ihm eigentlich nicht. Mit seinem steinernen Herzen kann er gar nichts mehr fühlen. Man hat ihm eingeredet, es ist doch gut so, sonst verteilt er doch wieder nur das Geld, das er verdient hat, an die Arme. Und Mitleid gibt es da nicht mehr. Selbst seine alte Mutter, die speist er mit ein paar Kröten ab und ärgert sich nachher, ihr überhaupt was gegeben zu haben. Liebe gibt es nicht mehr. Aber er stellt mit der Zeit fest, er kennt auch keine Freude mehr. Früher hat er sich an Kleinigkeiten freuen können, an schöne Blumen, am herrlichen Sonnenuntergang, am Zusammensein mit anderen Menschen. Aus vorbei. Mit einem kalten, steinernen Herz gibt es keine Regungen mehr. Nur Geldgier und Selbstsucht. Zorn und Ärger darüber, dass seine Frau gelegentlich einem Bettler was gibt. Und in dem Zorn passiert was Schlimmes, er schlägt seine Frau, schlägt sie tot und kommt darüber dann doch ins Nachdenken. Mitleid, Reue kann er nicht fühlen, aber er merkt, irgendwas stimmt nicht in seinem Leben. Ein kaltes, steinernes Herz, damit kann man nicht leben. Nicht wirklich in dem Vollsinn des Wortes leben, weil zum Leben gehört Fühlen dazu, das weiß jeder von uns. Ob das Leid ist oder Schmerz oder Freude, aber es gehört zum Leben dazu. Es macht das Leben aus. Aber so Herz aus Stein scheint manche Menschen zu haben. Es ist in der Redewendung gegenwärtig. Der hat ein Herz aus Stein. Sie ist hartherzig. Es sagt vor allem, dieser Mensch ist nicht zu liebefähig, zu keinem Mitgefühl. Er denkt nur an sich selbst. Und so erklärt der Prophet Hesekiel von den Israeliten, die nach der Zerstörung in Babylon wohnen, Gott sagt, eure Herzen sind aus Stein. Liebe zum Nächsten, zum Mitmenschen gibt es dort nicht. Liebe zu Gott, die damit zusammenhängt, auch nicht. Alles ist erkaltet, hart wie Stein. Keine Hoffnung mehr, oder? In dem Märchen, da schafft es der Kohlepeter, mit einer List das Herz zurückzubekommen. Er wird belohnt. Seine Frau wird wieder lebendig. Er führt von nun an ein anständiges Leben. Hat sein Auskommen und gutes Ansehen. Nicht zu viel Geld, aber auch nicht zu wenig. Das ist das Märchen. Aber das wirkliche Leben? Wie ist es mit den Menschen, die solche harte Herzen haben? Und bin ich nicht selber so ein Mensch? Bin ich nicht auch manchmal hartherzig, unbarmherzig? Manchmal denke ich vielleicht, sagt man sich, ich kann das ganze Leid nicht an mich heranlassen, von dem ich höre und sehe. Mein Herz ist nicht immer so liebevoll, wie es sein soll. Was kann ich tun? Bei Hesekiel steht, Gott stellt zwar fest, euer Herzen sind aus Stein, aber es geht weiter. Er sagt, ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist. Und weiter, ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz gebe. Gott selber sorgt dafür. Er selber, nicht ich, nicht du. Gott selber sorgt dafür, dass mir nicht stehen bleibt. Dass ich nicht verzweifeln muss. Wo immer auch ich versage. Und es bleibt nicht aus. Mit einem fleischernen Herz, das er mir schenkt, kann ich seine Gebote erfülle und seine Wege gehe. Ihn und meine Mitmenschen liebe.
Herr, ich komme zu dir und ich stehe vor dir, so wie ich bin. Alles, was ich bewege, gehe ich vor dich hin. Herr, ich komme zu dir und ich schütte mein Herz bei dir auf, was mich immer ganz bei dir zu sein heute auf. Sorgen sind mir nicht verbunden, du bist Sorgen für mich. Voll Vertrauen will ich auf dich schauen, hey, ich schaue auf dich, gib mir ein neues und geteiltes Herz. Gib mir ein neues Leben in meinem Mund. Fühle mich neu mit deinen größten Mut.
Ja, vielen Dank für die Musik und ja, der liebe Hauf mit seinen Märchen, das erinnert mich immer wieder, wenn ich den Namen höre, an einen Vortrag, den der Erwin Teufel, damals noch Ministerpräsident, in Bad Liebezell gehalten hat. Da war er, es war klar beim Jubiläum, da hat er, ich weiß nicht, ob er es gedichtet hat, aber einen schlauen Reim gebracht vor den Leuten, um zu beweisen, dass die Schwaben tief denkende Leute sind. Da hat er gesagt, der Schiller und der Lessing, der Hegel und der Hauf, das ist bei uns die Regel, das fällt uns gar nicht auf. Ich weiß nicht, ob er selber dichtet hat, aber als Landesvater kennt er sich doch einigermaßen aus. Ja, der heutige Text für Pfingsten rausgesucht, finde ich sehr, sehr treffend. Ich kann jetzt auch nicht auf jeden Aspekt in diesem Text so eingehen. Das ist einer der Spitzentexte, möchte ich sagen, im Alten Testament, nach meiner Einschätzung. Ein Text, der unwahrscheinlich komprimiert eine Fülle von Wahrheiten anspricht, die bis heute gelten, die bis der Herr wiederkommt, sehr, sehr aktuell sind. Ich möchte es mal so sagen, dieser Text redet davon, wie das, was der Paulus im 2. Korinther 5 erwähnt, geschieht, dass nämlich der und die, die in Christus sind, eine neue Kreatur sind. Er beschreibt hier der Hesekiel in prophetischer Weise das, was Wiedergeburt ausmacht. Was passiert, wenn ein Mensch von der Finsternis in das Licht hinein gerettet wird und Kind Gottes wird. Es sind drei Dinge, die ich da erwähnen möchte. Das erste, Gott wird reines Wasser über sein Volk sprengen. Das, was hier für Israel vorhergesagt wird, das wird in Erfüllung gehen, wenn Israel als Volk den Herrn Jesus erkennen wird. Wenn sie den erkennen werden, in den sie gestochen haben, so drückt es der Sacharja aus. Aber der gleiche Sachverhalt, der gilt jetzt schon für jeden einzelnen Juden, der in unserer jetzigen Zeit den Messias erkennt und gläubig wird. Das ist der Fall bei jedem einzelnen von uns, die wir heute hier im Städtle und drumherum wohnen. Das ist also eine Wahrheit, die nicht nur zeitbezogen für die damalige Zeit gilt, auch nicht nur für die ferne Zukunft von dort aus gesehen, wenn der Herr wiederkommt und Israel sich bekehrt, sondern das ist die Art des Muster, wie jeder Mensch eine neue Kreatur wird, Anders geht's nicht. Ja, deswegen ist dieser Text ein wunderbarer Text. Gott wird reines Wasser über sein Volk sprengen und sie reinigen. Es ist deutlich, dass hier nicht vom Leitungswasser die Rede ist. Nicht vom Aqua Minerale oder irgendeinem Wasser, auch nicht sauberes Wasser, auch nicht Flusswasser, auch nicht von Taufwasser. Es ist ein Bild für das priesterliche Handeln Gottes selber an dem einzelnen Menschen. Man kann das nicht überbetonen, dass es hier heißt, ich werde reines Wasser über euch sprengen. Es ist nicht menschliches Werk. Alle möglichen rituellen Bäder und Waschungen in Israel haben die Leute selber an sich vorgenommen. Symbolisch die Hände gereinigt zum Beispiel. Diese Reinigung geschieht von Gott selber. Es ist nicht menschliches Werk. Es ist nicht das Bemühen irgendeines Menschen durch religiöse Verdienste, durch besonders intensive Frömmigkeit vor Gott gerecht zu werden. Sondern es ist die Gerechtigkeit, die von außen auf den Menschen kommt. Es ist diese Reinigung, diese Heiligung, die der Mensch, egal wer es ist, selber nicht vollbringen kann. Insofern ist gerade auch dieser Vers eine wunderbare Prophetie auf das hin, was der Herr tut. Gott wird sein Volk reinigen. Keine Hygienemaßnahme, nicht einfach ein Mauldäschle, dass es besser wird. Ja? Oder ein Kinnpullover, wie es manche sagen. Ich habe zu Hause eine Liste mit 1200 Wörtern, die es jetzt neu gibt in der deutschen Sprache, seit es die Pandemie gibt. Muss ich an mich halten, dass ich da nicht verzähle. Wenn man nicht sagt, da kennst du Schießen, da kennst du Brüller vor Lachen. Ja? Es ist nicht eine Hygienemaßnahme, nicht eine äußere Maßnahme, um die es hier geht, wenn ein Mensch eine neue Kreatur wird. Ich muss nochmal sagen, nicht etwas, was wir tun, nicht etwas, was ein anderer an mir tun kann. Nicht irgendeine Handlung, sondern es geht hier um die Heiligung, um die Reinigung, die Gott in uns schenkt. Es ist ein inneres Geschehen, kein äußerer Ritus, nicht etwas, was durch Willenskraft, durch fromme Übungen geschehen kann. Das ist das Zentrale. Gott schenkt diese Heiligung, diese Reinigung, beispielsweise hier erwähnt, von dem ganzen Götzendienst und solche Sachen. Aber das sind alle anderen Sünden mit eingerechnet. Gott handelt als Priester, der reines Wasser, ein Bild, der reines Wasser über sein Volk sprengen wird. Aber wie gesagt, nicht Rede vom Wasser im eigentlichen Sinne. Reinigung von aller Sünde, die Geschenk ist, die Handeln Gottes ist. Wenn es anders wäre, wer könnte von uns hinstehen und sagen, ich hab's? Ja. Da ist keiner, der gerecht ist vor Gott, nicht mal ein halber, sondern sie mangeln alle des Ruhms, den sie vor Gott haben sollten. Das galt schon immer und es gilt für immer. Es ist eine geschenkte Gerechtigkeit. Wenn dann der Johannes in Johannes 3,5 schreibt, es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Nimmt er diese Prophetie aus dem Hesekiel 36 auf. Jemand muss aus Wasser und Geist geboren werden. Sonst kann er nicht ins Reich Gottes kommen. Er nimmt genau die gleiche Reihenfolge auf wie der Hesekiel in dem heutigen Text. Wasser und Geist, ja, die Reinigung von Gott her und es, die Innewohnung des Heiligen Geistes in diesem neuen Menschen. Ich denke, auch hier ist nicht einfach vom Taufwasser die Rede. Der Hesekiel kannte die Taufe ja noch gar nicht, schon gar nicht die christliche Taufe. Es ist das gleiche Bild. Gott hat dieses Wasser, das es braucht, um einen Menschen zu heiligen, um ihn neu zu machen. Und es ist nicht nur ein einmaliger Akt, so und jetzt ist es fertig, sondern er gibt seinen Geist in diesen Menschen. Sodass wir im Neuen Testament an 2, 3 Stellen lesen, dass sogar wir, unser Leib, ein Tempel des Heiligen Geistes ist. Auch seine Gemeinde als Ganzes, ein Wohnort, ein Wirkungsort des Heiligen Geistes. Fritz Grünzweig, den manche noch kennen, hat ein Buch geschrieben über den Heiligen Geist mit diesem wunderbaren Titel Der Heilige Geist, Bindestrich, Christus in uns. Aus Wasser und Geist geboren werden, das ist die Wiedergeburt. Es ist nicht einfach ein Hinweis auf einen menschlichen oder menschlich zu vollziehenden Ritus. Wir müssen gucken, dass wir nicht jedes Mal, wenn in der Bibel Wasser vorkommt, wir gleich an die Taufe denken. Das ist jetzt ein bisschen läppisch gesagt, aber das ist nicht automatisch so, sondern es bezeichnet die Reinigung durch den einen großen Hohepriester, unseren Herrn Jesus Christus. Die Wassertaufe dann später ist ein Symbol für das, was der Herr innerlich an uns getan hat. Und wenn sich jemand 10-mal taufen lässt mit Wasser, wird er dadurch nicht ein neuer Mensch, sondern das, was Gott an ihm tut, das ist das Entscheidende. Und außerdem heißt es beispielsweise in Matthäus 3 schon vom Johannes, dem Täufer, der über Jesus spricht, der Jesus ankündigt, der wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. Das hat nichts mit Wasser zu tun. Ja? Das ist keine Definition der Wassertaufe, sondern ist das, was wieder Hesekiel beispielsweise, es gibt auch noch ein paar andere Stellen, auch beim Jeremia, das aufgreift, der Herr, der tauft, der taucht ein, der schenkt Anteil, Habe, Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Und das ist das Entscheidende. Das wäre mein erster Punkt von dreien. Gott wird reines Wasser über sein Volk sprengen. Und jetzt schon, wo einzelne Juden gläubig werden an Christus. Jetzt schon, wir aus den Nationen, die wir gläubig geworden sind. Der Herr reinigt uns, hat uns geheiligt, sodass Paulus, ohne mit der Wimper zu zucken, an die Gemeinden schreibt und sie als Heilige bezeichnet. Als Leute, die vor Gott gerecht geworden sind, die Kinder Gottes geworden sind. Ein zweites ist das mit dem neuen Herzen. Ja. Nicht nur geheiligt, sondern im Innersten, in unserer Person, ein lebendiges Herz, ein neues Herz bekommen, ein fleischernes Herz. Es ist super deutlich, dass das auch eine symbolische Sprache ist. Ich kenne eine Person, die hat ein neues Herz gekriegt, und zwar an der Uniklinik in Freiburg. Aber sonst kenne ich niemand. Gerade von der Fromme. Kann ja sein, gell? Ich kenne nicht jeden ganz genau. Aber ich war Gott sei Dank noch nie mit geöffnetem Brustkorb unter dem Messer. Es ist deutlich, so wie das Wasser, von dem hier die Rede ist, bildlich gemeint ist, so ist das mit dem neuen Herz natürlich auch bildlich ausgesprochen. Aber was deutlich wird, es geht um einen Austausch. Es geht nicht bloß um Herztropfen oder einen Beta-Blocker oder sonst was. Oder einen Stent, den man sich einsetzen lässt. Es geht nicht um eine Reparatur des menschlichen Wesens, dass er nochmal ein paar Jahre hält, sondern es ist was Neues. Siehe, Neues ist geworden, schreibt Paulus, 2. Korinther 5. Das heißt auch nicht einfach eine Veredelung der menschlichen, moralischen Höchstleistung. Gott setzt nicht unsere frommen Bemühungen noch die Kirsche auf, wie es in der Werbung da heißt, gell? Von süßes Produkt. Bekehrung, Wiedergeburt ist nicht nur Sahnehäubchen auf unsere menschlichen Bemühungen oder dass es uns jetzt endlich klappt. Es ist was Neues, was Menschen nicht möglich ist. Es ist sein Werk an uns. Das ist das Zweite. Gott wird und gibt heute schon denen, die gläubig werden, ein neues Herz. Ein ganz neues Programm fürs Leben. Und das Dritte, Gott gibt seinen Heiligen Geist in uns, in sein Volk, der mal einst, wenn sich Israel bekehrt. Wir sind mit seinem Geist getauft. Er wohnt durch seinen Geist in uns. Und die Herausforderung für uns ist es, nun als Geheiligte, als Menschen mit dem neuen Herz auch entsprechend zu leben, geistlich zu leben. Paulus oder Luther Übersetzung, der Wandel im Geist. Ein Leben, das eine neue Programmierung erfahren hat, mit neuen Werten, mit Gedanken, mit Maßstäben, mit Äußerungen, die dem Geist Gottes, der in uns wohnt, entspricht. Und es ist genauso eine bleibende Herausforderung, darum zu ringen, dass wir den Heiligen Geist, der in uns lebt, nicht betrüben, so wird es mal ausgedrückt. Dass wir ihn nicht an die Seite drängen, dass wir nicht irgendwie zurückfallen, als hätten wir noch das alte Herz, sondern dass wir uns an sein Wort, an seinen Willen nicht nur ein bisschen orientieren, sondern dass wir alles darauf setzen. Das heißt, geistlich sein. Auch wenn wir beten, Herr, führe du mich. Ich weiß nicht, ob links oder rechts besser ist. Mach es mir deutlich, schenk mir einen Eindruck, dass ich weiß, das ist von dir. Der Umgang mit der Sünde, Herr, decke mir auf, wo ich auch als Christ sündige, wo vielleicht Vorurteile sich in mein Herz eingeschlichen haben, wo Dinge da sind, die da nicht hingehören. Schenkt mir in meinem Herzen immer wieder eine neue Reformation, dass das rausfliegt, dass du das vergeben kannst, was nicht reingehört. Wir sind Geheiligte, aber wir brauchen die fortwährende Heiligung. Warum? Weil wir noch nicht im Himmel sind und noch nicht die vollendete Heiligung gegenwärtig ist. Ist wie ein bisschen mit dem Heiraten. Am Traualtar, da schwört man sich die Liebe und meint sie auch ernst in der Regel. Aber verheiratet sein ist eine Sache. Die Ehe zu leben, das ist ein viel größerer Brocken. Braucht viel Arbeit, viel Geduld, viel Vergebung und alles und so weiter. Ja. Wir sind Heilige. Er hat uns mit reinem Wasser gewaschen. Er hat uns ein neues Herz gegeben. Er hat seinen Geist in uns gegeben. Aber wir sind noch nicht vollendet. Wir sind noch in dieser Welt und haben entsprechend immer wieder, manchmal öfter, manchmal ein bisschen weniger, an der Stelle zu kämpfen. Das bleibt so, diese Bitte aus Psalm 139. Erkenne mein Herz. Gell? Schau nach, wie ich es meine und guck nach, ob ich auf dem rechten Weg bin. Und wenn nicht, Herr, dann mach mir das deutlich. Da sind wir bei Johannes 14, Johannes 16, wo der Johannes über den Heiligen Geist schreibt. Er wird euch die Sünde aufdecken. Die ist wichtig. Aber er wird euch gleichzeitig die Vergebung groß machen. Und darum geht es, der Wandel im Geist, oder so wie es hier in Vers 27 dann heißt, und ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen wandelt und meine Rechte haltet und sie tut. Wo kommt die Kraft her, das Vermögen, in seinem Willen zu wandeln? Er wird's machen. Auch hier wieder diese starke Betonung, er ist es, der durch seinen Geist uns auf dem Weg der Nachfolge führt oder auch zurückpfeift, ermahnt, Türen öffnet und so weiter und so fort. Also diese drei Dinge möchte ich erwähnt haben. Das macht es aus, was einen Menschen zu einer neuen Kreatur macht. Er sprengt reines Wasser über uns, egal welche Sünde es ist, da wo der Mensch sich bekehrt und es wirklich von ganzem Herzen so tut, da vergibt der Herr, wenn wir ihm unsere Sünden bekennen, reinigt uns von aller Sünde. Gott wird keinen Sünder, der mit Ernst zu ihm kommt, hinausweisen. Gott wird nie sagen, aber du bitte nicht. Oder mit dir bin ich schon längst fertig. Ja? Das ist wichtig, auch in der Seelsorge. Auch wenn wir mit Brüdern und Schwestern im Glauben zu tun haben. Darf ich nochmal kommen mit dem gleichen Dreck, mit der gleichen Sünde? Der Herr vergibt, springt reines Wasser über uns. Und er gab uns ein neues Herz. Ein lebendiges Herz. Und er gab uns seinen Geist. Also Kind Gottes werden ist nur der Anfang, aber noch nicht das Ende. Sondern der ganze Glaubensweg, unser ganzes Leben hindurch, hat er das geschaffen, für uns geschaffen, was wir da brauchen. Neues Herz und sein Geist, der zu uns spricht, der uns sein Wort aufschließt, der uns je nach Situation an dies oder das in der Heiligen Schrift erinnert, der uns auch die Kraft gibt zum Zeugnis, der uns Gnadengaben gibt zum Dienst in der Gemeinde und in der Mission und so weiter und so fort. Praktisch das ganze Paket kann man jetzt gar nicht alles in der Kürze der Zeit erwähnen. So bleibt uns die Dankbarkeit, dass unser Glaube, unsere Frömmigkeit, unsere Religion in Anführungszeichen, dass das mehr ist als unser Bemühen, dass es mehr ist als ein anständiger Schwab zu sein oder wo wir sonst herkommen. Es ist mehr und es unterscheidet uns gewaltig von den Religionen in dieser Welt. Er hält uns nicht bloß Büchle hin mit 73 DIN A4 Seiten. Das muss ich machen, das muss ich machen, das muss ich machen. Kann man gleich zerreißen. Schaff ich nicht, schafft keiner von euch. Sondern er hat das Neue in uns gegeben. Das ist der riesige Unterschied. Der riesige Unterschied. Wollen wir beten. Jesus Christus, wir danken dir, dass du nicht nur von außen auf uns eingeredet hast, uns nicht nur einen Katalog vor die Nase gesetzt, sondern bist selber in uns. Du hast uns vergeben, hast uns zu neuen Menschen gemacht. Wir danken dir, dass du deinen Heiligen Geist gesandt hast und dass jeder, der an dich glaubt, der wiedergeboren ist, dein Kind ist. Wir danken dir, dass wir darauf bauen dürfen, bauen können. Und so lass das auch in unserem Leben, je länger, desto mehr Wirklichkeit werden, dass wir dir gemäß, der Stimme deines Heiligen Geistes entsprechend, unser Leben führen. Den Menschen zum Segen und dir zur Ehre. Wir beten gemeinsam, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Vielen Dank, Jürgen, für deine Auslegung. Wir danken auch Gott dafür, dass mir jemand wie dich hin, der uns da fundierte Auslegung bringen kann und dass Gott dir die Worte schenkt und die Gedanken. Vielen Dank. Vielen Dank auch an Gerhard, der heute für die Organisation zuständig war, dass alles klappt, dass ihr sitzen könnt. Und ich möchte euch alle auch danken, die ihr gekommen seid. Einfach, dass wir Gemeinschaft haben dürfen, miteinander. Es gibt noch ein paar, oder nicht viel Bekanntgabe. Bibelgebetskreis ist am Donnerstag um 19 und 20 Uhr, wie gehabt. Maximal 10 Leute, ihr habt ja die Einteilung, denke ich. Und Gemeinschaftsstunde ist nächsten Sonntag wieder um 19 Uhr im Fruchtkasten, wenn bis dahin nichts anderes ist. Aber wir hoffen ja auf Besserung. Heiko, gibt es sonst noch was? Okay. Wenn alles gesagt. Dann ist dem nichts hinzuzufügen, wenn sonst keiner was hat. Ich möchte euch verabschieden in den Abend. Eva und ich, wir haben einen kurzen Liedbeitrag. Singen dürfen wir ja nicht miteinander. Wer mag, darf mit Summen nicht singen.
Die Gnade, die Gnade ist an Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Die Gnade, die Gnade.
Jürgen, dann würde ich dich nur bitten, dass du uns die Segen zusprichst.
Der Herr segne euch und behüte euch. Er lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Er erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Amen. Gott befohlen, bleibt behütet.